Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wie etwas gut Gemeintes, etwas Menschenfreundliches zum Terror werden kann, zur Bedrohung für eine ganze Gesellschaft. Davon erzählt eine junge Autorin aus Island, Frieda Isberg, in ihrem Science-Fiction-Roman Die Markierung. Wie könnte die Zukunft aussehen? In Island vielleicht so, das Parlament will dort einen Empathietest für alle einführen. So sollen unempathische, gefühllose, schlechte Menschen frühzeitig entdeckt und isoliert und umerzogen werden. So erzählt das die isländische Autorin Frieda Isberg in ihrem Roman Die Markierung. In Island wurde der Roman mit Literaturpreisen ausgezeichnet. Jetzt erscheint er auch auf Deutsch. Martin Hahn, mein Kollege, hat Frieda Isberg in Reykjavik getroffen und sie war nicht alleine dabei.
Hi. Frieda Isberg ist Interviews gewohnt. Die Autorin ist erst 29 Jahre alt, hat aber schon 4 Bücher veröffentlicht. Trotzdem ist das hier eine Premiere. Es ist Isbergs erstes Interview mit ihrer 6 Monate alten Tochter.
Eyborg.
Aus dem Meer. Wer ist das? Der Morten.
Wir sitzen in einem hippen Café wenige Meter von Isbergs Wohnung im Zentrum Reykjaviks. Ihr neuer und erster Roman spielt hier, oder besser in einer zukünftigen Version der isländischen Hauptstadt. Isberg hat mit Die Markierung einen Science-Fiction-Roman geschrieben.
Ich komme mir vor wie eine Hochstaplerin im Sci-Fi-Genre. Ich bin kein Nerd. Deswegen habe ich das Gefühl, dass ich nicht für dieses Genre qualifiziert bin. Ich war sehr zögerlich, ob ich in diesen Bereich eindringen darf.
Isberg hat sich bisher als Dichterin und Kurzgeschichtenautorin einen Namen gemacht. Ihr erster Gedichtband erschien 2017. Seitdem sind die Bücher der isländischen Autorin in 17 Sprachen übersetzt worden. In der Science-Fiction-Szene kannte man sie bisher jedoch nicht.
Aber dann hat der isländische Science-Fiction-Autor Alexander Dahn gesagt: Frieda, das ist ein Science-Fiction-Roman. Herzlich willkommen. Manche schreiben ja literarische Romane und sind zu versnobbt, um zuzugeben, dass das Science Fiction ist. Ich war ehrlich gesagt am anderen Ende der Skala. Jetzt erkenne ich aber voll und ganz an, dass dies ein Science Fiction Roman ist. Auch wenn ich das nicht geplant habe. Es ist einfach passiert.
Die Markierung spielt in der nahen Zukunft. In isländischen Schulen wird ein neues Unterrichtsfach eingeführt: Empathie, Einfühlen. Bald müssen auch Parlamentsabgeordnete einen Empathietest bestehen und auch alle anderen Bürger werden ermutigt, den Test zu absolvieren. Ein öffentliches Register zeigt, wer besteht. Wer nicht im Register auftaucht, gilt als markiert. Ein Stigma mit verheerenden Folgen.
Die Gesellschaft, über die ich schrieb, wurde schnell zu einem Roman über Informationen und darüber, wie wir Führern hinterherlaufen. Wir sind so faul beim Sammeln von Informationen. Wir beziehen schnell politische Stellung, basierend auf sehr wenigen Fakten, und glauben das, was uns Leute zu glauben vorgeben.
Eine Schwäche, die Isberg auch für ein Spiel mit den Lesern nutzt. Viele Figuren im Buch sind nicht die Sorte Mensch, für die man sie anfangs hält.
Das war für mich ein wichtiger Punkt bei der Erschaffung der Charaktere. Ich dachte, wenn ich Charaktere schreibe, die alle Stereotype sind, wenn es wenig Informationen über die Charaktere gibt, was machen die Leser dann? Er oder sie wird sich sehr schnell eine Meinung bilden. Es geht also auch um diese Dynamik, wie wir auf der Grundlage von sehr wenigen Informationen voreilige Schlüsse ziehen.
How we jump to conclusions based on very little information.
Isbergs Protagonisten leben in einer nur sanft futurisierten Welt. Hier und da leuchtet ein Hologramm. Nachrichten werden per Smartwatch verschickt. Der Empathiescan kommt in Form eines Helms daher.
Ich glaube, es ist wirklich schwer, überzeugend über neue Technologien zu schreiben oder neue Welten zu erschaffen. Genauso schwer wie überzeugende Sexszenen zu schreiben. Ich habe also mein Bestes getan, das so wenig wie möglich zu tun und es nicht zu erklären.
Do as little as I could and not explain it.
Isberg interessiert sich nicht für Gadgets, sondern für gesellschaftliche Kipppunkte. Die Isländerin dockt mit ihrem Roman so an vieles an, was uns heute beschäftigt. Die Polarisierung demokratischer Gesellschaften, Debatten um Wokeness und Cancel Culture oder die Aggression in den sozialen Medien.
Ich wollte Konflikte schaffen, die keine offensichtliche Lösung haben. Und ich habe mein Bestes getan, um nicht für den Leser Partei zu ergreifen. Das erfordert eine gewisse Disziplin, aber ich denke, das ist vielleicht eine Fähigkeit, die ich mir als Kind geschiedener Eltern angeeignet habe.
As a child of divorced parents, for example.
Die Markierung wird so zu einem Plädoyer für Grautöne, fürs Zweifeln, Fragen stellen und Zuhören. Ein Roman, der uns mehr über unsere Gegenwart als die Zukunft verrät.
Für uns wurde der Roman übersetzt von Tina Flecken. Die Markierung, der Roman von Frieda Isberg, erschienen ist das Buch im Verlag Hoffmann und Kamper. Wie Landschaften und Lebensgeschichten und Literatur zusammenhängen, davon erzählt die österreichische Autorin Britta Steinwendner in ihrem neuen Buch. Da geht es um die fast vergessene Schriftstellerin Mechthilde Lichnowsky und einen Ort an der Côte d'Azur. Es geht um Ilse Eichinger und den Ostseeort Niendorf oder auch um Adalbert Stifter und das tote Gebirge und noch eine ganze Reihe von weiteren Autorinnen und Autoren. Britta Steinwendner ist jetzt bei uns. Seien Sie willkommen in der Lesart.
Ich sitze in Salzburg und freue mich.
Genau, das ist die Distanz Salzburg-Berlin. Sie fangen Ihre Reise durch Landschaften und Bücher an mit Adalbert Stifter, Frau Steinwendner. Und ich hatte beim Lesen den Verdacht, dass Ihnen dieser Autor noch mal besonders viel bedeutet unter denen, die Sie da ausgesucht haben. Kann das sein?
Da haben Sie ziemlich richtig gedacht. Er bedeutet mir sehr viel, weil ich in der Landschaft von Adalbert Stifter, zumindest in der, wo er dann zur Schule gegangen ist und immer wieder gerne hingefahren ist, aufgewachsen bin, in der Nähe des Toten Gebirges und des Dachsteins. Ich habe aber absichtlich eben diese Landschaften gewählt, weil ich bei allen Autorinnen und Autoren nicht die vordergründigen Berühmten gewählt habe, weil bei Stifter müsste man den Böhmerwald wählen, sondern eher die Unbekannteren, weil man auch andere Facetten des Autors oder der Autorin da deutlich machen kann.
Und wenn Sie jetzt über die Landschaften sprechen und über die Texte von Stifter sprechen, was meinen Sie, was sieht man dann besser oder klarer oder vielleicht auch bildhafter in Stifters Werk, wenn man, wie Sie, die Landschaften dazu beschreibt und aufruft?
Ich glaube, wenn man sich einlässt auf die Beschreibungen und die Erzählungen von Adalbert Stifter, dann bekommt man ein ganz anderes Sensorium für alles, was einem von der Natur umgibt. Vom Laut eines Baumes, von den Tieren, von Gräsern, Blumen, Gerüchen, vom Blau des Himmels und was alles daraus für den Menschen an Gewinn herausgezogen werden kann. Man geht einfach aufmerksamer und ich würde fast sagen beglückter durch diese Landschaften. Aber das ist eigentlich bei fast allen Dichtern so, bei Stifter vielleicht besonders.
Das ist schon Ihr drittes Buch, in dem Sie sich mit Schriftstellerinnen und Schriftstellern und ihren Landschaften befassen. Können Sie sich da selbst erklären, warum das für Sie so zum Thema geworden ist?
Ich glaube, dass eigentlich eine Biografie, ein Schicksal, sehr eng mit der Landschaft oder dem Ort, der Stadt, kann auch eine Großstadt sein, verbunden ist, in der man lebt. Vorausgesetzt, dass man in der glücklichen Lage ist, nicht flüchten zu müssen oder aus anderen persönlichen Gründen seinen Lebensort nicht selbst entscheiden kann. Aber wenn man das kann, dann glaube ich, hat es mit seiner, ja, ich würde fast sagen, mit seinen inneren Stimmen und Vorlieben sehr viel zu tun. Und ich habe ja alle Reisen mit meinem Mann gemacht. Und das ist einfach wunderbar, wenn man zum Beispiel, weil ja auch Walter Benjamin vorkommt in diesen letzten Dichterlandschaften, wenn man wirklich an die Grenze von Frankreich nach Spanien fährt, nach Banyuls, und dort über die Pyrenäen geht und den Weg nachvollzieht, riecht, schaut, die Steine unter dem Fuß spürt, die Walter Benjamin möglicherweise ebenso gespürt hat, dann kann man seine Angst, auch seine Hoffnung auf Rettung, er ist ja vor den Nazis geflohen und vor der Gestapo und wollte und ist auch über die Pyrenäen mit einer Fluchthelferin, mit Lisa Fitko, gekommen. Aber wenn sie direkt dort sind, können sie es ganz anders beschreiben, als wenn man nur darüber liest.
Mit Walter Benjamin waren Sie da oder auf seinen Spuren in den Pyrenäen unterwegs, mit Adalbert Stifter im Gebirge und mit der Schriftstellerin Mechthilde Lichnowsky an der Côte d'Azur in Kap Dei. Das ist das Knoblauchkap, bedeutet das übersetzt.
Jetzt, ja, genau.
Jetzt ist ja Mechthilde Lichnowsky auf böhmischen Schlössern aufgewachsen. Später war sie in London zu Hause. Was hat Ihnen denn jetzt dieser Ort an der Côte d'Azur, das Kap Dei, was hat Ihnen das über Mechthilde Lichnowsky erzählt?
Ja, das war sehr, sehr interessant insofern. Also geboren und aufgewachsen ist sie ja in Bayern, hat dann durch den reichen Fürsten von Lichnowsky in den böhmischen, mährischen Schlössern residiert und in London, wie Sie richtig sagen, wo er Botschafter gewesen ist für das Deutsche Reich. Aber sie ist sehr früh, 1928, vor den Anzeichen des aufkommenden Nationalsozialismus. Man kann fast sagen, sie ist davor geflüchtet. Sie wollte das nicht, dieses Schreien, diese Klischees der Sprache. Sie war ja ungemein sprachbewusst. Und da hat sie sich ein halbes Haus, nachdem ihr Mann Fürst Lichnowsky gestorben war und sie einen, sie war dann zwar nicht die Haupterbin, sondern der älteste Sohn. Aber sie konnte sich eine Haushälfte in Kap Dei kaufen und hat 10 Jahre an der Côte d'Azur gelebt, unmittelbar neben Monaco. Und wir sind natürlich auch dorthin gefahren, denn Kap Dei ist so interessant. Es ist nur durch eine große Klippe von dem Luxuswahnsinn von Monte Carlo und Monaco getrennt, aber ist eigentlich ein stiller Ort. Hinter die Küste ist wunderbar, relativ naturbelassen geblieben. Und was zieht einen Menschen dorthin? Es ist in der neuen oder Werkausgabe des Schollnei Verlages, wird man auch einen Text lesen können, wo sie sich mit Kap Dei beschäftigt. Sonst hat sie ihre Hauptwerke, hat sie zwar dort geschrieben, aber Kap Dei kommt eigentlich nicht vor. Und das ist auch eine sehr interessante Konstellation.
Jetzt haben Sie gerade die Werkausgabe erwähnt. Das ist jetzt ein Mittel, um an diese Schriftstellerin, die sonst fast vergessen war, zu erinnern. Und das ist Ihnen auch sehr wichtig, an Mechthilde Lichnowsky auch mit Ihrem Text zu erinnern. Was sollten wir denn vor allem von ihr lesen aus Ihrer Sicht?
Zum einen ist sie extrem sprachbewusst. Sie war ja auch sehr mit Karl Kraus befreundet. Und zum anderen hat sie wunderbare Romane geschrieben, zum Beispiel Delaide oder Kindheit, wo sie über ihre bayerische Kindheit schreibt. Oder ein schwieriger, aber hochmoderner Roman ist Geburt, der schon zuvor auch in Wien erschienen ist. Mit einem sehr erhellenden Vorwort von Eveline Polt-Heinzel.
Zum Schluss möchte ich Sie noch was fragen zum Titel Ihres Buches. Die bekannte Kritikerin Daniela Striegel hat eine Rezension über Ihr Buch geschrieben. Und die beginnt sie mit den Sätzen, da lese ich mal zwei vor. Die erste, nein, die einzige Hürde ist der Titel. Niemals würde die Rezensentin zu diesem Buch greifen, wüsste sie nicht, dass die Autorin Britta Steinwendner heißt. An den Gestaden des Wortes ist der Titel. Und um ehrlich zu sein, für mich war der Titel auch eine Hürde. Warum ist es denn für Sie der richtige Titel?
Das ist interessant. Viele sagen mir das Gegenteil und sagen, gerade dieser Titel hat sie angesprochen. Er ist möglicherweise ein bisschen unüblich, aber ich glaube, Gestade sind etwas, wo man bleiben möchte, wo man hingehen möchte, wo man Schönes erlebt. Das ist eigentlich positiv konnotiert. Und ich glaube, wenn man zu den Worten, zu den Dichterinnen und Dichtern hingehen und dort bleiben will, bei ihren Werken. Es kommt ja auch Tanja Blixen vor, Hölderlin in Bordeaux, Karl Zuckmayer, August von Platen, der in Syrakus elendiglich zugrunde gegangen ist, H.C. Artmann und so weiter und so weiter, oder Friederike und Stefan Zweig. Das sind einfach Fährten an diese Gestade, ja, ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu geschwollen, an die Lebensumstände, an das Ambiente eines Autors oder einer Autorin, dort, wo man gerne verweilt.
An den Gestaden des Wortes, Dichterlandschaften, so heißt das Buch von Britta Steinwendner. Im Otto-Müller-Verlag ist das erschienen mit 380 Seiten. 27 Euro ist der Preis. Frau Steinwendner, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich sehr, dass ich das machen durfte und wünsche Ihnen noch eine schöne Sendung.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Von dem norwegischen Autor Johan Harstad ist bei uns zuletzt sein Buch Max Mischer und die TED-Offensive erschienen. Das ist ein Großroman, 1200 Seiten lang, ein Liebes- und Bildungs- und Künstler- und Kriegs- und Migrationsroman, alles zusammen. Das neue Buch von Johan Harstad, das kommt von seinem Titel her deutlich schlanker daher, das heißt Auf frischer Tat. Und unser Skandinavien-Spezialist Peter Obernhalle hat das für uns gelesen. Guten Tag, seien Sie willkommen.
Guten Morgen, Herr Mayer.
Auf frischer Tat, da denke ich doch gleich ertappt hinterher, darauf ist es bestimmt auch angelegt, und frage mich, ist das ein Krimi?
Oh, es ist nicht nur ein Krimi, es sind 15 Krimis.
15?
Ja, aber keine Angst, keine Angst, es sind sehr, sehr kurze Krimis. Herausgegeben von einem gewissen Bruno Aigner, geschrieben von einem gewissen Frode Brandeggen, der den Helden, den Privatdetektiv Frisch erfunden hat. Erfunden sind alle diese beiden Namen, Aigner und Brandeggen, sind fiktive Namen. Übrigens ist die Übersetzung Auf frischer Tat recht hübsch gelöst, finde ich, weil das auch im Norwegischen ein Wortspiel ist. Da heißt es Ferskenen, das ist wörtlich der Pfirsich, so heißt dieser Privatdetektiv im Norwegischen. Aber auf Porferskjerning heißt auch Auf frischer Tat. Überhaupt ist die Übersetzung, wenn man das gleich vorne wegschicken kann, sehr stark. Ursel Allenstein, die Übersetzung ist immer stark, wenn es starke Texte sind.
15 Kurzkrimis, haben Sie gesagt. Das Buch hat 256 Seiten. Wie funktioniert denn das? Was sind das für Kurzkrimis zum Beispiel?
Ja, so à la Simenon mit seinen Maigret-Krimis wird der Name Frisch auch immer in den Titeln genannt. Frisch und der musikalische Schurke heißt zum Beispiel eins, oder Frisch und der glückliche Mörder. Vielleicht können wir dies jetzt als Beispiel mal nehmen, jetzt nicht erschrecken. Frisch hört Lärm, schaut aus dem Fenster, sieht eine Frau in einen Fluss fallen. Der Täter hält noch die rauchende Pistole in der Hand. Anmerkung, auf frischerer Tat kann man gar nicht ertappt werden. Und Frisch ruft Hallo, der Täter flieht, wird überwältigt, aber die Frau ist nicht tot, krabbelt aus dem Fluss. Der Täter hat daneben geschossen. Es ist also alles wieder gut. Besonders skurril ist vielleicht der letzte Titel, da ist nämlich, oder der letzte Krimi, da ist nämlich der Titel länger als der Text. Und das ist ein relativ seltenes Phänomen in der Literatur.
Das klingt jetzt nach, das sind ja eher Krimi-Parodien als echte Krimis, oder?
Ja, es wird praktisch alles parodiert, was den Krimi ausmacht. Die etablierten Regeln werden gebrochen. Es muss also nicht immer ein Mord sein bei Brandeggen. Und die Aufklärung kann durchaus auch auf Zufall beruhen. Und all diese Sachen, die uns Leser ja doch nur ermüden, also Spannung, Grübeln, falsche Fährten, Leugnen und so weiter, das wird einfach gestrichen. Es kommt sofort das Geständnis und das Lob kommt dann gleich anschließend vom Täter, du bist einfach zu gut, Frisch. Parodiert werden aber auch literarische Gruppen. Also dieser Brandeggen schreibt nämlich in der Tradition der sogenannten französischen Banalismusbewegung, ist natürlich auch fiktiv, aber eine Art Gegenstück zu dem vielleicht bekannteren und wirklich realen Ulipo, zu dem große Namen gehörten, Queneau und Italo Calvino und Oscar Pastia beispielsweise. Es wird eben kurz und knapp und banal geschrieben. Der Fall wird eigentlich gelöst, ehe man überhaupt Zeit hat, sich zu langweilen.
Ja, wobei, wenn Sie jetzt sagen, also diese 15 Kurzkrimis, alles Parodien, trägt das Parodieren denn über diese ganze Strecke, sind ja immerhin auch 250 Seiten, ganz schön lang, ist man da ausreichend beschäftigt mit den Parodien?
Vielleicht nicht mit den Parodien selber, also mit den Krimis selber, aber es gibt ja einen großen Anhang in diesem Buch. Das sind die Anmerkungen des Herausgebers und das und oder die setzen dieser Parodie wirklich die Krone auf. Es sind uferlose, teilweise völlig absurde Anmerkungen dieses Herausgebers Aigner und darin wird der gesamte Literaturbetrieb durch den Kakao gezogen. Vielleicht noch mal kurz zurück zu Frisch und der glückliche Mörder, zu dieser Stelle, wo der Täter überwältigt wird. Da gibt es dann die Anmerkung des Herausgebers. Wieder können wir einen effektiven erzählerischen Kniff des Autors beobachten. Er verschwendet weder Spannung noch Zeit. Brannigan hat selber in seinen Notizen übrigens geschrieben, das sind Bücher für Leser, die das Lesen hassen.
Ja, und das Buch, das wir jetzt hier haben, ist vielleicht ein Buch für Menschen, die Krimis hassen. Sie haben vorhin so nebenbei gesagt, diese ganze Spannung und so weiter, das brauchen wir ja nicht. Damit haben Sie sich ja gleich selbst als Krimi-Hasser vorgestellt. Sie scheinen sich mit diesem Buch ja gut amüsiert zu haben. Ist das vor allem ein unterhaltsames Buch?
Es ist absolut unterhaltsam, ist es vor allen Dingen deswegen unterhaltsam, weil so viele Assoziationen geweckt werden, weil auch so viele geheime Verbindungen und Hinweise auf andere Autoren und literarische Richtungen genannt werden. Aber tatsächlich die eigentliche Lektüre, die uns diesen Spaß und dieses Vergnügen bereitet und den Genuss, das sind diese Anmerkungen, die ja auch zwei Drittel des Buches ausmachen im Übrigen. Boah. Also man denkt nicht nur an Jean Echenoz beispielsweise, den französischen großen Autor, den es also wirklich gab, der selber Krimis parodiert hat in seinen ersten Werken, sondern auch an einen gewissen Manfred Schmidt, das sagt uns jetzt vielleicht nicht viel, aber nein. Wenn ich jetzt den Namen nenne, des seines Werkes, das ist Nick Knatterton. Ich glaube, das haben wir noch im Ohr. Und Nick Knatterton fing ja immer mit dem banalistischen und parodistischen Satz an. Kombiniere, ein neuer Fall ist fällig. Also ich finde das Buch wirklich gelungen. Es ist ein großes, köstliches, parodistisches Täuschungsmanöver.
Das Buch Auf frischer Tat von Johan Harstad, wie wir gehört haben, hervorragend übersetzt aus dem Norwegischen von Ursel Allenstein. Im Rowohlt Verlag ist das Buch erschienen mit 250 Seiten. 24 Euro ist der Preis. Besten Dank an Peter Urban Halle. Und jetzt habe ich hier Alexander Bücken an meiner Seite, ein Fachmann fürs Bücherempfehlen. Das macht er in der Buchhandlung Bücken in Overath in der Nähe von Köln. Guten Tag, Herr Bücken.
Ja, guten Morgen.
Da, vielleicht mache ich mir auch zu romantische Vorstellungen von Ihrem Beruf. Wie viel von Ihrer Arbeitszeit macht denn das Bücherempfehlen tatsächlich aus?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage, weil
das tiefe Stöhnen bei der Frage.
Ich wäre natürlich viel mehr im Laden, aber ich bin leider oftmals an den Schreibtisch gefesselt und muss dort halt irgendwelche Sachen fürs Finanzamt oder für irgendwelche anderen machen. Es ist leider viel zu wenig. Ich wäre mehr im Tagesgeschäft.
Na, wie gut, dass Sie jetzt
nicht so viel.
Dass Sie jetzt die Gelegenheit haben, mal ordentlich Bücher zu empfehlen. Und das Erste, das Sie uns ans Herz legen wollen, ist Ein ganzes Leben von Robert Seethaler. Was finden Sie so gut an diesem Roman?
Ja, die Geschichte von Robert Seethaler, die er geschrieben hat, Ein ganzes Leben, ist ja, wie der Text oder wie der Titel schon sagt, es ist ein ganzes Leben. Das ist die Geschichte von Andreas Egger, der in den Alpen sein ganzes Leben verbringt. Und das spielt ungefähr so, ich sag jetzt mal, im letzten Jahrhundert. Und es ist ein karges Leben, es ist ein schwieriges Leben. Und trotzdem ist es so, er verzagt nicht, er verbittert nicht, trotz aller Handicaps, die passieren. Er verliebt sich, er verliert seine Frau, er hat ein körperliches Handicap. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass dieses Buch eine unglaubliche, ja, ich sag mal, Leichtigkeit hat. Und es berührt einfach die Seele und es ist einfach grandios geschrieben. Es ist sprachlich, ich finde es wirklich eine Wucht. Es ist präzise, klar und irgendwo doch auch wieder unspektakulär. Weil in dem Leben von Andreas Egger passieren halt verschiedene Sachen, aber es ist nicht so, dass man sagen kann, da ist jetzt was Unglaubliches passiert. Es ist ein normales Leben, aber das ist das, was mich einfach unglaublich berührt hat.
An dem Roman Ein ganzes Leben von Robert Seethaler. Dann haben Sie ein Buch aus einer anderen Ecke für uns von einem argentinischen Psychotherapeuten. Der findet viele Leser mit seinen Büchern. Jorge Bucay heißt der. Und das Buch heißt Komm, ich erzähl dir eine Geschichte. Das klingt nach einem Buch für junge Leser. Ist es das?
Ich würde sagen, es ist durchaus für junge Leser, aber auch natürlich auch für ältere, weil das ist einfach ein Buch, was sich einfach unglaublich entwickelt. Es ist ein schmales Büchlein, etwas unspektakulär. Auch die Geschichte ist hier auch ein junger Mann, Demian heißt er, kommt zu einem Psychotherapeuten und der auch Jorge heißt. Und er hat halt viele Fragen an sein Leben oder viele Fragen, auf die er keine Antwort findet. Er ist unzufrieden mit seinem Leben, mit seiner Freundin, mit Beziehungen und so weiter. Und was dann dort in dieser Geschichte passiert, ist Folgendes, dass der Psychoanalytiker, der sich auch selber der Dicke einfach manchmal nur nennt, dass er ihm Geschichten erzählt, und zwar immer passende Geschichten auf seine Fragen. Und das ist so klug gemacht. Es ist eine Geschichte in der Geschichte und man liest und es ist steckt unglaublich voll Weisheit, in diesem Buch. Es ist unglaublich toll gemacht. Und auf der Rückseite des Buches steht so ein Satz, den ich nur ganz kurz zitieren möchte, weil der passt so unglaublich. Das heißt, Kinder brauchen Geschichten zum Einschlafen, Erwachsene zum Aufwachen. Und das ist unglaublich schön.
Und sind das jetzt Geschichten, wo holt er die her? Holt er die aus der Literatur her? Sind das mythologische Geschichten? Sind das selbsterlebte Geschichten aus dem Alltag des Psychotherapeuten?
Nein, es sind, ich sag mal, Geschichten aus der klassischen Antike, Märchen, es sind Weisheitsgeschichten, es sind kurze, knappe Geschichten, die aber einfach unglaublich viel Weisheit besitzen und natürlich auch viele Fragen beantworten. Jetzt ist es aber auch nicht so, dass der Psychotherapeut jetzt einfach nur die fertige Lösung auf alle Fragen hat. Also man muss schon viel drüber nachdenken. Und ich denke mal, je mehr man drüber nachdenkt, man erkennt auch viele Fragen, die man selber hatte. Die werden dann teilweise beantwortet.
Also auch ein Buch über die Heilsamkeit des Geschichtenerzählens, das finde ich so als Büchermensch natürlich hoch sympathisch, so ein Buch. Dann haben Sie noch eine dritte.
Es ist so ein Buch, was man auch ständig wieder lesen kann, wo man sich einfach eine Geschichte auch nochmal rauspicken kann. Das ist halt so schön, das gehört in jedem Haushalt und das ist einfach wunderbar.
Und Ihre dritte Empfehlung, Herr Bücken, das ist das jüngste Buch des sehr erfolgreichen Erzählers Jan Weiler. Der hat ja mit seinem Pubertier mit seiner Maria, ihm schmeckt's nicht Geschichte, auch sehr viele Leser erreicht. Der Marquisenmann heißt sein neues Buch. Worum geht's denn da?
Der Marquisenmann. Es erzählt die Geschichte von Kim, die in Köln mit ihren Eltern oder mit ihrer Mutter aufwächst und ihrem Stiefvater und hat noch einen Bruder. Und sie ist aber nicht glücklich, sie hat ein Leben, das würde man sagen, es ist vieles im Überfluss, sie hat Luxus und sie weiß, sie fühlt sich nicht so, sie hat auch noch nicht so ihre richtige Stelle gefunden, sie fühlt sich nicht so richtig zugehörig von der Familie, sie ist auch ein bisschen, enttäuscht und renitent und es passieren mehrere Geschichten, jedenfalls ist es nachher so, dass dann die Familie nach Amerika in den Urlaub fährt und sie wird zu ihrem leiblichen Vater abgeschoben, den sie bis dato noch nicht kennt. Und der wohnt in Duisburg und lebt in einer alten Lagerhalle und verkauft Markisen aus alten DDR-Beständen. Und dort soll sie jetzt 6 Wochen verbringen und sie will eigentlich nur weg. Und der Vater ist ein bisschen schrullig, ein bisschen komisch und sie müssen sich auch erstmal miteinander anfreunden, zusammenraffen. Und das ist halt diese Geschichte. Und es passiert halt Folgendes, dass sie sich halt immer besser verstehen und sie erlebt auch, was es heißt, geliebt zu werden und auch die kleinen Freuden des Lebens zu schätzen. Und das ist eine wunderbare, schöne Geschichte.
Der Marquisenmann von Jan Weiler, eine der drei Empfehlungen von Alexander Bücken von der Buchhandlung Bücken in Overath. Ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen, dass Sie öfter vom Schreibtisch wegkommen und in Ihren Laden zum Empfehlen dort,
Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank.
Machen Sie es gut.